Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Unsere Themen: Das Jüdische Museum Berlin zeigt seine neue Dauerausstellung. Der Fotokünstler Thomas Ruff zeigt, was man nicht sehen kann: Sterne und Nächte. Der Psychothriller Exil zeigt wirkliche und fantasierte Ausgrenzung. Zuerst aber die Bundeskanzlerin. Sie hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf heute ins Ruhrgebiet begleitet, zur ehemals größten Steinkohlezeche der Welt, nach Zollverein. Vor wenigen Minuten ist sie dort abgereist. Hans-Peter Noll ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, des UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein. Ihn habe ich gefragt, worüber hat sich Angela Merkel bis eben informiert, was stand im Mittelpunkt?
Es war ein Austausch zur Ruhrkonferenz. Die Landesregierung hat ja hier 2018 auf Zollverein die Ruhrkonferenz auf den Weg gebracht, eine Zukunftskonferenz und einen Prozess angestoßen zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Verbesserung der Attraktivierung des Ruhrgebietes. Und heute gab es einen Zwischenbericht und Frau Bundeskanzlerin war mit anwesend, hat sich das auf der einen Seite angehört und hat dann mit den Beteiligten darüber diskutiert und sich selbst ein Bild machen können.
Sie waren selber Moderator der Ruhrkonferenz 2 Jahre nach Start. Dieser Ruhrkonferenz ging es um einen Fortschrittsbericht. Welche kulturellen Aspekte im weiteren Sinne wurden darin berührt, Herr Noll?
Es gibt hier im Rahmen der Ruhrkonferenz 5 Themenbereiche und ein Handlungsfeld ist gelebte Vielfalt und starker Zusammenhalt als Stichwort. Und dabei gibt es das Projekt Neue Künste Ruhr, die Künstlermetropole. Und man hat sich im Rahmen dieses Projektes sozusagen, was man angestoßen hat und was in den nächsten Jahren durchgeführt wird, geht es darum, das Ruhrgebiet kulturell zu stärken. Schwerpunkte sind dabei die digitalen Künste, zeitgenössischer Zirkus, Urban Art und die Clubszene der elektronischen Musik. Das sind so die Handlungsfelder in diesem kulturellen Projekt.
Gab es dafür so eine Art praktische Beispiele? Konnte da die Kanzlerin sich ein kulturelles Bild vom Ruhrgebiet machen? Wurde das irgendwie in den Vordergrund gestellt oder war es am Ende dann doch eine Wahlkampf-Unterstützungstour für den Ministerpräsidenten?
Nein, also ich sehe es schon so, dass sehr konkret hier an diesen 5 Handlungsfeldern, von denen ich gerade gesprochen habe, die hier dargelegt wurden, konkrete Projekte vorgestellt worden sind. Ich sage mal insbesondere auch, was das Thema Künstlermetropole Ruhr angeht, sehr konkret vorgestellt, was hier auf den Weg gebracht worden ist und in den nächsten Jahren tatsächlich realisiert wird.
Das sagt Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, zum Besuch der Kanzlerin heute Nachmittag in Begleitung des Ministerpräsidenten Armin Laschet. Wenn am kommenden Sonntag das Jüdische Museum Berlin seine neue Dauerausstellung eröffnet, dann sind darüber 2,5 Jahre Planung und Aufbau vergangen. Die Geschichte der Juden in Deutschland vom Mittelalter bis in die Gegenwart wird dann mit neuen Schwerpunkten und neuer Szenografie präsentiert. Die bisherige Dauerausstellung, sie bestand seit Eröffnung des Museums 2001. Michael Blumenthal leitete das Haus bis 2014. An seinen Nachfolger, dem Judaisten Peter Schäfer, und an der Museumsleitung gab es zuletzt Kritik, bis er 2019 von seinem Amt zurücktrat. Seine Nachfolgerin ist die Niederländerin Hetty Berg, die 2020 die Leitung des Museums nun übernommen hat. Erste Eindrücke von der Eröffnung der neuen Dauerausstellung konnte Sebastian Engelbrecht für uns sammeln.
Ich fühle mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich bin, soweit ich sehe, für dieses Leben zu primitiv.
Georg Kreisler fühlte sich in Berlin nicht zu Hause, wie er 1966 sang. Aber das Nachdenken darüber, was jüdisch ist, das ist trotz der Abgründe der Geschichte in Berlin zu Hause. Spätestens seit 20 Jahren, seit es das Jüdische Museum in Berlin gibt. Kreislers Lied bildet einen Mosaikstein in einer überbordenden, reichen Ausstellung. Auch nach Stunden lässt sie sich nicht fassen, so viel Reiz bietet sie für Intellekt und Sinne. So ist der Musik ein eigener Klangraum gewidmet, betont Silly Kugelmann, die leitende Kuratorin.
Wir haben diesmal sehr bewusst Musik eingeführt, nicht nur als Illustration, sondern als Gegenstand. Das sind alles Themen, die mit dem Adjektiv, also jüdischer Text, jüdische Musik, jüdisches Bild, jüdische Kunst, das sind alles ambivalente Begriffe. Für mich ist das Adjektiv jüdisch ein ambivalenter Begriff. Das muss diskutiert werden, das steht nicht von vornherein fest.
Wenn einer Musik, Kunst oder Kultur als jüdisch bezeichne, dann, meint Kugelmann, müsse man erst einmal nachdenken, was damit gemeint sei. Denn das Judentum wandle sich mit der Zeit und nur wenig bleibe immer gleich und normativ. Die neue Dauerausstellung schließt also nahtlos an die alte an. Es geht um das Judentum in der Spannung zu seiner Umwelt, in der Wechselwirkung mit der Kultur seiner Umgebung. Man habe aber mehr Zeit gehabt für die neue Ausstellung als vor 20 Jahren, als man die erste eilig innerhalb eines Jahres habe zusammenzimmern müssen, sagt Celi Kugelmann. Es ist ein Gang durch 1700 Jahre Geschichte des Judentums in Deutschland, unterbrochen von Themen wie Tora, Gebot und Gebet, Kabbalah und einem Debattenraum Antisemitismus. Vermeintlich trockene Themen wie die Geschichte des alten Israel oder die Epoche des Aschkenas, des Judentums im mittelalterlichen Deutschland, präsentiert die Ausstellung mit kurzweiligen, fast gefälligen Projektionen mit niveauvollen Bildershows. Im bequemen Kinosessel kann der Zuschauer einen Film über Juden in der Weimarer Republik sehen, dann wieder in interaktive Projektionen eintauchen, in die Sammlungen des Jüdischen Museums, in Familiennachlässe und Familiengeschichten. Umwerfend in den gezackten Bau von Daniel Liebeskind hinein installiert, haben die Kuratoren eine Hall of Fame von Rathenau über Reich-Ranitzky bis Amy Winehouse, leuchtende Porträts großer jüdischer Persönlichkeiten. Und den Schlussakkord der Ausstellung bildet die Videoinstallation Messubin, die Versammelten. Auf 21 Monitoren sprechen Jüdinnen und Juden über ihr Jüdischsein in Deutschland und singen viel zu vielstimmig ein Pessachlied. Hetti Berg, seit April die neue Direktorin des Jüdischen Museums, ist zu neu im Amt, um diese Dauerausstellung zu prägen. Aber ihr Wunsch für die Zukunft des Museums hat jetzt eine Basis, die nicht vielfältiger, bunter, offener und zugleich stimmiger sein könnte.
Dass Junge und Alte, Enthusiasten und Skeptiker, Juden und Nichtjuden sich auf dieses Museum als einen Ort des respektvollen Begegnung und der Reflexion über das Begegnen einlassen.
Es ist zwecklos, die stürmische Debatte um Hetti Bergs Vorgänger Peter Schäfer angesichts dieser Ausstellung neu zu entfachen. Wortschablonen wie Israel-Kritik passen nicht in diese Ausstellung, die jüdische Vielfalt, Komplexität und Offenheit kompromisslos in den Fokus stellt. In diesem Sinne lobte Kulturstaatsministerin Monika Grütters das Ergebnis.
Das ist ein Signal des Aufbruchs für das Jüdische Museum nach einer schwierigen Zeit. Und es ist auch Ausdruck der Wertschätzung jüdischen Lebens in Deutschland. Und wir, das Jüdische Museum in Berlin, auch als Ort und als gesellschaftliche Kraft der Verständigung einmal mehr stärken.
Grütters hat nicht gespart. Sie investierte 19 Millionen Euro aus ihrem Etat in die neue Dauerausstellung. Das Geld ist hier gut angelegt.
Sagt Sebastian Engelbrecht zur neuen Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin. Thomas Ruff erzählt zur ersten Gruppe von erfolgreichen Künstlern aus der sogenannten Düsseldorfer Fotoschule um Bernd und Hilla Becher, die inzwischen international berühmt sind und der großformatigen Kunst, Farbfotografie zum Durchbruch verhalfen. Sein Werk zeichnet sich durch unterschiedliche Gruppen und Serien sowie einen konzeptuellen Ansatz aus. Für seine Bilder verwendet er in den letzten Jahrzehnten meist vorgefundene Fotografien unterschiedlichster Herkunft. Ab 12. September ist im K20 in Düsseldorf eine neue Thomas-Ruff-Ausstellung zu sehen. Wir haben mit ihm gesprochen in unserer Serie über Nah und Fern und insbesondere über seinen beeindruckenden Zyklus Sterne und Nächte vom Anfang der 90er Jahre. Sie haben sich nicht nur fürs Bildermachen, sondern ihre Zirkulation interessiert, Bildmaterial der Weltraumsterne vom European Southern Observatory erworben, dem Atacama Desert auf Chile, also in Chile. Warum?
Ja, ich hatte eben die Idee, ja, den nächtlichen Sternenhimmel zu fotografieren und habe dann überlegt, wie mache ich das am besten? Und ich habe natürlich ein kleines Teleskop und wo man eine Kleinbildkamera anbringen könnte. Um die Sterne aufnehmen zu können oder diese Nachtaufnahmen aufnehmen zu können, habe ich mir dann halt überlegt, wie mache ich das am besten? Und habe dann sehr schnell erkannt, dass wenn ich das selber mit meinem kleinen Teleskop und einer Kleinbildkamera mache, reicht die Qualität nicht aus für die Bilder, die ich mir vorgestellt habe. Und aus meiner, ich sage jetzt mal, Amateur-Astronomen-Zeit wusste ich eben, dass es schon die Durchmusterung des gesamten Sternenhimmels geben muss, der mit Teleskopen gemacht wurde, die ja speziell großflächige Sternenkonstellationen fotografieren können. Also ich habe eben erkannt, obwohl ich quasi professionell ausgebildet bin und meine Ausrüstung eigentlich auch professionell ist, habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe von Fachleuten und in dem Fall waren das dann eben die Astronomen am Observatorium. Die Uni Bochum hat auch diese Negative, kann ich die nicht auch kaufen? Und dann, ja, natürlich, Herr Ruf, können Sie machen, aber kostet, also damals hat es dann das komplette Set 20.000 D-Mark gekostet. Das war ein Haufen Geld für einen jungen Künstler, aber ich fand die Idee letztendlich doch schön, quasi den gesamten Sternenhimmel im Archivschrank zu haben. Und dann konnte ich die Negative eben erwerben. Also sind Kopien von den Glasplatten, von den originalen Negativen. Und konnte dann schön in meinem Atelier Ausschnitte dichten. Die Nebel, die Galaxien, Milchstraßen, Sternhaufen aussuchen.
Sehen, wenn es nichts mehr zu sehen gibt. Wir haben schon gehört, Sie blicken in die Nacht. Wahrnehmung von Nacht und Dunkelheit ist in Ihrem Werk auffällig. Das interessiert Sie sehr. Aber wenn ich richtig liege, nicht romantisch. Sie haben mal in einem Interview, wie ich finde, sehr schön gesagt, Ihre Formate sind sehr groß, 2,5 mal 1,5 Meter. Nicht waagerecht, nicht horizontal, sondern vertikal. Aus dem Fenster wurde eine Tür.
Mhm. Ja.
Ich gehe jetzt mal in eine Falle und sage, Kunst als Selbstannäherung? Nein, ne? Oder?
Nein, auf keinen Fall. Also in dem Fall, ja, hat es natürlich autobiografische Züge, weil ich eben nach dem Abitur mit dem Gedanken gespielt habe, eventuell auch Astronomie zu studieren. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, als dann quasi dieses Thema in meiner künstlerischen Arbeit aufgetaucht ist. Bei den Sternenaufnahmen und eben auch bei den grünen Nachtaufnahmen mit dem Restlichtverstärker ging es mir eigentlich eher um, wieder ein bisschen um die Geschichte der Fotografie. Also die Fotografie ist ja seit sie erfunden wurde, ist sie ja sofort von Wissenschaftlern genutzt werden, als neue Technik Dinge aufzeichnen zu können. Also im Falle der Astronomen haben die dann eben eine lichtempfindliche Platte in das Fernrohr getan, um dann sehr, sehr lange Belichtungszeiten aufzunehmen. Und weil das Teleskop natürlich größer war als das menschliche Auge, konnte es sehr viel mehr sehen. Und durch die lange Belichtungszeit konnte man kleinste Sterne noch darstellen. Die Fotografie war eigentlich von Anfang an auch als Prothese für das Auge genutzt worden.
Das ist auch so ein Begriff von Ihnen, prothetische Bildgenerierung, ne? Den habe ich gelegentlich gefunden.
Ja. Prothese ist einfach, okay, ich bin kurzsichtig, ohne Brille, das sehe ich nicht scharf. Und die Brille ist halt meine Prothese. Und wenn ich näher rangehen will oder ranzoomen, dann nehme ich halt ein Mikroskop. Wenn ich weiter entfernte Dinge anschauen will, nehme ich eben das Teleskop. Aber das sind eben alles Geräte, wo die fotografische Platte angepasst werden kann. Und dann kann man eben fantastische Aufnahmen machen und eben sehr viel mehr sehen als mit dem bloßen Auge.
Sehr viel mehr sehen als mit dem bloßen Auge. Kann es sein, dass Sie nicht Fotografien vom Nächsten machen, was ja gerne so der landläufige, so der Schnappschuss-Auffassung von Fotografie ist, sondern eher vom Fernsten?
Okay, bei mir gibt es natürlich alles. Bei mir gibt es das Fernste und bei mir gibt es das Nächste, das Näheste. Es gibt ja nicht nur das Bild. Das Bild macht ja keinen Sinn ohne Betrachter. Und erst durch den Betrachter, der Betrachter erweckt das Bild zum Leben durch eben seine Betrachtung, durch seine Gedanken, intellektuellen Gedankengänge etc. Das heißt, das Bild ist erstmal ein totes Ding, was durch uns dann eben zum Leben erweckt wird und uns dann halt entsprechend beschäftigt. Aber manchmal denke ich, vielleicht gibt es ja Lebewesen da draußen, die vielleicht in diesen Wellenlängen wahrnehmen. Das heißt, die sehen was ganz anderes als wir.
Ich verrate kein Geheimnis, man hört, Sie geben es sogar selber zu. Sie sind aus dem Schwarzwald gekommen als junger Bub, sage ich jetzt mal. Ich glaube, 19 waren Sie, als Sie an die Düsseldorfer Akademie kamen. Und irgendwie sind Sie da jetzt hängen geblieben, ne? Aber gerne, glaube ich.
Ja, also ich bin tatsächlich als naiver 19-Jähriger nach Düsseldorf an die Kunstakademie gegangen. Meine Absicht war eigentlich, ja, Fotografie zu studieren. Und zwar, die Absicht war eigentlich damals Reisefotografie. Und als ich dann in Düsseldorf ankam, ja, habe ich im Prinzip das Gegenteil dessen gesehen bei Bernd und Hilla Becher. Und war natürlich erstmal geschockt und frustriert. Wie man es dann so als Student macht. Man orientiert sich um und gibt oder muss, letztendlich muss ich dann eben zugeben, dass die Art, wie ich fotografiert habe, war sehr klischeehaft und dass es doch eine andere Art von Fotografie gibt, die sehr viel besser, ehrlicher, authentischer ist. Und ja, das habe ich dann versucht zu praktizieren.
Heute, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, fotografieren Sie ja eigentlich nicht mehr selber, sondern arrangieren Bilder oder arbeiten mit vorgefundenem Bildmaterial, arbeiten doch wesentlich am Computer, ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Also seit anderthalb Jahren arbeite ich an so einer Blumenserie und da gehe ich tatsächlich raus in den Garten und nehme mir die Blumen, lege sie auf den Leuchttisch und mache die Aufnahme. Allerdings werden sie dann noch weiter verarbeitet, sage ich jetzt einfach mal. Sie werden solarisiert, sie werden mit verschiedenen Papieren nochmal belichtet sozusagen. Tatsächlich habe ich in den letzten 20 Jahren kaum mehr zur Kamera gegriffen. Aber das liegt vielleicht daran, dass mich eben andere Themen mehr interessiert hat. Also vielleicht, ich habe Fotografien gefunden, die schon existierten, die ich faszinierend fand und wo ich mich gefragt habe, was machen diese Fotografien? Habe dann eben teilweise ja Serien gemacht. Oder ich habe mit Bildern aus dem Internet gearbeitet und habe ja die digitale Struktur, sage ich jetzt mal, der elektronischen Bilder untersucht. Das sind eben alles Dinge, die einen Großteil der Fotografie heutzutage ausmachen, wobei sich die Menschen aber eben eigentlich nicht gar nicht bewusst sind, dass das alles passiert. Und die schauen diese, auch die elektronischen Bilder, immer noch an, als wären es echte, authentische Fotografien.
Der Düsseldorfer Fotokünstler Thomas Ruff, Sternengucker, Bildarrangeur. In unserer Serie Nah und Fern Mitte September hat er eine neue Ausstellung in K20 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Auch der Traum ist eine Wirklichkeit und erst recht der Albtraum, der hat seine Wirkung. Von der Durchkreuzung von Wahn und Wirklichkeit, Angst und Ahnungen, da handelt der Kinofilm, um den es jetzt geht. Der Spielfilm Exil von Vija Morina handelt von einem aus dem Kosovo stammenden Pharmaingenieur, der gemobbt wird, so empfindet er das. Vor seiner Haustür liegt eine tote Ratte, der Kinderwagen geht in Flammen auf und seine Ehefrau, die neben der Aufzucht des gemeinsamen Kleinkinds auch noch promovieren will, wird von ihm verdächtigt, fremd zu gehen. Der Familienvater glaubt sich im Exil, in Deutschland ausgestoßen. Vielleicht begegnet er aber auch nur dem Unbewussten in sich. Heftige Emotionen in einem deutschen Psychothriller mit Schauspielerin Sandra Hüller. Rüdiger Suchsland über Exil.
Papa, hier liegt irgendwas.
Was denn? Ich gehe schnell
raus. Ein totes Tier.
Um einen Fall von Paranoia handelt es sich nicht. Denn die tote Ratte, die die Töchter des Familienvaters Schaffer hier an der Gartenzauntür gebunden entdecken, oder ein paar Tage früher der Kinderwagen, der im Garten plötzlich brennt, die sind keine Einbildung. Andererseits ist ziemlich früh klar, dass Schaffer auch selber nicht alle Tassen im Schrank hat. Wir sehen, dass er ein zärtlicher Familienvater ist. Wir sehen zugleich, dass seine Umgebung ihm als ein bedrohlicher Schauplatz erscheint, als vermintes Terrain und Gefängnis, dass er überreagiert, dass er mit Kollegen unhöflich ist. Wir bekommen aber auch mit, wie er darüber klagt, E-Mails seien nicht angekommen, Raumwechsel zu wichtigen Sitzungen seien ihm und nur ihm nicht mitgeteilt worden. Ist das nun nur Einbildung oder ist etwas dran? Wird Schaffer, aus Kosovo-Albanien stammend, in einem deutschen Betrieb am Ende gemobbt oder rassistisch verfolgt? Das ist die Frage, mit der dieser Film virtuos und facettenreich spielt. Wenn man Exil, den zweiten Spielfilm des Regisseurs Vija Morina, auf einen einzigen Begriff bringen möchte, dann muss man wohl am ehesten von einem Paranoia-Thriller sprechen. Wie bei den großen Vorbildern bleibt lange im Unklaren, was der Zuschauer hier für bare Münze nehmen soll, was hier Einbildung ist und was Tatsache. Zumindest ist keine Frage, dass Schaffer in keinem guten Klima arbeitet und der Ton mit den anderen Mitarbeitern oft gereizt ist, besonders mit seinem Kollegen Urs.
Also bitte, jetzt bin ich mal dran.
Ich wollte nur was hinzufügen, Herr Kollege.
Ich versuche schon die ganze Zeit was zu sagen.
Haben Sie das Exposé schon weitergeleitet?
Natürlich. Es ist leider fehlerhaft.
Ach, das ist ja interessant. Meinen Sie, ich soll Ihre Arbeit machen?
Vielleicht aber übertreibt er die Dinge nicht nur ein bisschen. Vielleicht fehlt ihm Empathie. Darauf kann man kommen, wenn man irgendwann erfährt, dass jemand ganz anderes, von dem man es nicht erwartet hätte, hier gemobbt wird. Auch seine Ehefrau zeigt nicht viel Verständnis. Sie findet, dass ihr Mann übertreibt, wenn er hier von Rassismus redet.
Ich will das doch überhaupt nicht kleinreden. Es ist schrecklich. Wir müssen dem nachgehen. Nur die Art und Weise, wie du das machst.
Fällt dir nicht auf, dass du jeden Mist und sei noch so dämlich damit erklärst?
Tatsächliches Leiden wandelt sich in Selbstmitleid und schlägt zunehmend in Wut und Aggression um.
Entweder behandeln sie dich offensichtlich rassistisch oder aber so, als würden sie mit deinem Minderbemittelten sprechen, damit sie sich ach so menschlich vorkommen.
Dieser Film sticht mitten hinein in die Gefühls- und Empfindlichkeitsblasen unserer gegenwärtigen Debatten um alltäglichen und strukturellen Rassismus. Darüber, wo dieser echt und wo er nur eingebildet ist, wo jemand überempfindlich reagiert und wo angemessen. Eben indem der Regisseur keine klare Position bezieht, indem er eine Hauptfigur zeigt, die schwierig ist, sich mitunter offenkundig ungerecht verhält, krass überreagiert, seine Ehegattin mit einer Putzfrau betrügt und auch sonst Dinge tut, die sie dem Publikum in vielen nicht sympathisch machen, zwingt er uns, unsere spontan empfundenen Positionen immer wieder zu überprüfen. Allerdings ist Exil ja keine soziologische Abhandlung über Rassismus im Jahr 2020 und auch kein Dokumentarfilm, sondern fiktionales Kino für die große Leinwand. Und als solches hat Exil einige Probleme, denn weder ist der Film wirklich spannend, noch kann er mit Überraschungen und Wendungen aufwarten. Wie die Vorwürfe gegen Schaffer steht auch der ganze Film leer im Raum. Das Scheitern von Verständigung wird selbst unverständlich kommuniziert.
Sagt Rüdiger Suchsland über den Spielfilm Exil. Die Kulturmeldung fehlen. Stefan Koldorf hat sie.
Gestern hatten zwei Institute der Berliner Charité weitreichende Öffnungen für Opernhäuser und Konzertsäle vorgeschlagen. Wir haben berichtet, wenn ausreichend belüftet würde und alle im Publikum einen Mund-Nasen-Schutz tragen, meinen die beteiligten Wissenschaftlerinnen, könnten wieder vor vollen Rängen gespielt werden. Heute hat sich dazu Kulturstaatsministerin Monika Grütters geäußert.
Dieser Vorschlag ist ja jetzt sehr weitreichend. Der sagt, dass man wie vor Corona-Zeiten jeden Stuhl besetzen kann. Im Übrigen in Flugzeugen wird das ja auch inzwischen praktiziert. Und ich denke mal, dass das uns zumindest ermutigt, über etwas lockerere andere Varianten nachzudenken. Aber zwischen vielen Extremen werden wir uns den Weg suchen müssen. Und ich bin dankbar, wenn wir dazu einen gesunden Pragmatismus finden.
Ein klares, entschiedenes vielleicht also. Die Leitung der Charité hatte sich übrigens schon gestern von der Studie distanziert. Sie sei mit der Leitung der Klinik nicht abgestimmt gewesen. Van Goghs Sternennacht, Dalis zerfließende Uhren, Rousseaus schlafende Frau mit Löwen und Picassos Demoiselle d'Avignon. Sie alle werden ab der kommenden Woche wieder zu sehen sein. Dann nämlich öffnet in New York das Museum of Modern Art wieder. 5 Monate lang war der Tempel der modernen Kunst geschlossen gewesen, viel länger als die meisten deutschen Museen. Wegen der Corona-Pandemie. Nun dürfen Besucherinnen und Besucher wieder hinein und Kunst und Design sehen, 1 Monat lang sogar kostenlos. Tickets gibt es allerdings nur online und für festgelegte Zeitfenster. Warum sollte das im MoMA auch anders sein als überall sonst auf der Welt zurzeit? 338 Filme innerhalb von 5 Wochen, das hat sich das Filmfest Dresden vorgenommen, wenn es am 8. September startet, mit einiger Verspätung. Ursprünglich sollte die Veranstaltung schon im April stattfinden, daraus wurde aus bekannten Gründen nichts. Das Festival hat sich auf Kurz- und Animationsfilme spezialisiert und gehört mit Preisgeldern von 68.000 Euro zu den europaweit am höchsten dotierten Treffen für diese Genres. Schwerpunkt sind in diesem Jahr Filme, die sich mit der künstlerischen Umsetzung von traumatischen Ereignissen befassen. Ausgewählte Veranstaltungen werden auch digital übertragen.
Das war's von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Sie können diese Beiträge auch nachhören in unserer App, DLF Audiothek. Ein Blick noch auf das nachfolgende Programm. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem die Debatte um eine Gästeobergrenze bei Feiern. Aber auch die US-Demokraten beginnen ihren digitalen Parteitag. Ihnen einen guten Abend.